Hallo Luisa und hallo Kerstin.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Also herzlich willkommen zur Klasse 9. Oder ich muss mal irgendwie meinen, dass ich euch auch noch im Blick habe. So, gut. Ich möchte euch kurz einen Überblick geben über das, was wir heute behandeln, damit ihr einen Eindruck davon habt, wie die einzelnen Themen miteinander zusammenhängen. Beim letzten Mal hat Harald euch einen Überblick über die 5 Arten der Beweisführung zur Lehrheit gegeben. In diesen Beweisen geht es darum zu untersuchen, ob ein inhärent existierendes Objekt überhaupt bestehen kann. Weil wie soll sich etwas, das inhärent existiert, verändern können? Und wenn sich etwas nicht verändert, wie soll es dann entstehen? Denn alles, was entsteht, ist abhängig von Ursache und Bedingungen und kann dann wiederum nicht aus sich selbst heraus existieren. Also, entweder ist etwas abhängig von Ursache und Bedingungen oder es existiert aus sich selbst heraus. Entweder oder. Das ist ein Beispiel, wie man mit buddhistischer Logik die Leerheit untersucht. Die erste in der Liste, oder der erste Beweis in der Liste vom letzten Mal war der Beweis zur Leerheit von einem oder vielen. Und diesen Beweis werden wir heute einmal genauer anschauen anhand von einem Beispiel. Wir werden die einzelnen Bestandteile des Beweises überprüfen. Und in diesem Zusammenhang werden wir dann darlegen, welche Elemente ein guter Beweis haben muss und welche Beziehung diese Elemente untereinander haben müssen. Das nämlich ist die Logik der Beweisführung, die in der letzten Klasse auch schon angesprochen worden ist. Diese Beweisführung muss bestimmte Elemente haben, damit sie auch wirklich stichhaltig sein kann, damit wir sicher sein können, dass sie auch einer genauen Überprüfung standhält. Wir werden dann auf eine Behauptung stoßen, die Gültigkeit hat für alle existierenden Dinge. Dazu müssen wir definieren, was alle existierenden Dinge sind, ja, welche unterschiedlichen Arten von Dingen es gibt und ob die Behauptung tatsächlich auf alle Arten von Dingen zutrifft. Warum ist das wichtig? weil nur die Erkenntnis der Leerheit kann dazu führen, unsere negativen Gedanken und Gefühle für immer zu beenden. Und das ist ja unser Ziel, die Glückseligkeit zu erreichen, das Nirvana. Allerdings nicht nur für uns, sondern für alle Wesen, für all die Wesen, die wir lieben, jetzt oder irgendwann. Und das sind alle Wesen. Das ist also unser erklärtes Ziel, das Leiden aller zu beenden, für uns selber und für alle anderen. Und dieses Ziel müssen wir genauer verstehen. Was ist Nirvana eigentlich? Wie entsteht das? Was sind die Ursachen dafür? Und da hatten wir in Klasse 6 die drei Komponenten, um Nirvana zu erreichen. Die drei Komponenten sind die Weisheit, die die Leerheit direkt erkennt. Und das muss unter dem Einfluss von hochentwickelter Moral sein, also von ethischem Verhalten. Und drittens unter dem Einfluss von hochentwickelter Konzentration. Das sind die drei Komponenten, die wir brauchen, um Nirvana zu erreichen. Also auf den ersten zwei Pfaden gilt es, unsere Moral zu stärken, immer mehr Gutes tun und immer weniger Verletzendes zu tun. Und gleichzeitig eine funktionierende Meditationspraxis zu trainieren, um dann den dritten Pfad zu erreichen und die Leerheit direkt zu sehen. Aber nach diesem dritten Pfad geht es weiter mit dem Pfad der Gewöhnung. Und hier entwickeln wir uns immer weiter in unserer Moral- und Konzentrationsfähigkeit bis zum fünften Pfad, dem Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Und erst dann sind wir so weit, dass wir nicht mehr lernen müssen. So, das ist die Ursache für Nirvana. Und wenn jetzt zur Komponente Gutes zu tun und Negatives zu vermeiden eben dieser Wunsch dazu kommt, genau das für alle Wesen zu erreichen, dann sind wir auf dem Mahayana-Pfad mit dem Ziel, ein vollkommen erleuchtetes Wesen zu werden. Also nicht nur das persönliche Nirvana zu erreichen, das heißt, alle negativen Gedanken, Gefühle und Tendenzen zu überwinden, sondern zum Wohle aller Wesen auch die Hindernisse zur Allwissenheit zu überwinden. Denn dann erst können wir anderen wirklich helfen. So, und um all das zu erreichen, brauchen wir die Leerheit. Weil ohne die Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung zu verstehen, haben wir keine wirkliche Chance, unser Leiden zu beenden. Wenn wir nicht verstehen, warum wir einsam sind, krank oder keinen Job haben oder bestimmten Problemen immer wieder begegnen, wenn wir die Ursache dafür nicht verstehen, dann kommen wir da auch nicht raus. Weil die konventionellen Methoden und unsere natürliche Reaktion auf bestimmte Probleme, die führt dazu, dass wir dieses Leiden immer wieder erzeugen. Also erst wenn wir mutig auf unsere Muster schauen, auf die Arroganz, den Stolz, die Eifersucht und Gier, den Ärger mit all den Schattierungen und Zwischentönen und uns vergegenwärtigen und verstehen, was aus dieser Handlung, Haltung, Rede, was aus diesen Gedanken entstehen wird, erst dann können wir uns tatsächlich ändern. Erst dann haben wir einen triftigen Grund, an uns selber zu arbeiten und wir arbeiten uns nicht mehr am Außen ab. Und wir sind nicht mehr Opfer unserer Umgebung, denn wir erschaffen unsere Realität. Und das ist ein Prozess. Und das dauert seine Zeit. Und wir müssen dranbleiben. Und deshalb sind solche Treffen so wichtig. In dieser Umgebung helfen wir uns gegenseitig, unser Verständnis zu festigen. Wir brauchen das. Die anderen alten Kräfte und Gewohnheiten sind sehr, sehr stark. Diese Treffen und Teachings und Bücher sind so kostbar. Und an der Stelle nochmal danke an alle, die tatsächlich Bescheid gegeben haben, wenn sie nicht dabei sind. Warum habe ich euch darum gebeten? weil das eine Prägung in eurem Geist entstehen lässt für Respekt gegenüber dem Dharma und weil das die Präsenz für diese Gruppe und für die Teachings stärkt. Und das hilft allen. Also, das war mein kleiner Pep-Talk, weil es ja auch meine letzte Klasse heute ist. Nächste Woche, die Klasse 10, übernimmt wieder Harald. Kommen wir also zum Beweis der Leerheit, der heißt die Leerheit von einem oder vielen. Wir schauen uns diese Beweisführung anhand eines Beispiels an. Betrachten wir die drei Weisheiten. Zunächst müssen wir natürlich klären, welche drei Weisheiten hier gemeint sind. Das ist erstens die grundlegende Weisheit. Gemeint ist das Wissen, dass Objekte keine eigenständige Natur besitzen. Das ist die grundlegende Sichtweise vom Hinayana. Die reden nämlich nicht von der Leerheit, sondern von der Selbstlosigkeit eines Objekts. Das also ist die grundlegende Weisheit. Die zweite ist die Weisheit des Pfades. Und das meint den dritten Pfad, die direkte Erkenntnis der Leerheit. Die Weisheit gehört zum Mahayana. Und schließlich drittens die Allwissenheit eines Buddha. Jetzt wollen wir den Beweis erbringen, dass diese drei Weisheiten nicht wirklich existieren. Ihr erinnert euch, wirklich ist ein Code für die letztendliche Natur, also die Leerheit. Wenn es in einer Aussage heißt, diese drei Weisheiten existieren nicht wirklich, dann bezieht sich das auf die letztendliche Realität, die Leerheit der Dinge und nicht auf unsere trügerische Realität. Weil in unserer trügerischen Realität existieren die drei Weisheiten natürlich, sonst könnten wir sie nicht studieren oder darüber diskutieren und nachdenken. Ja? Es geht hier um den Beweis, dass auch die drei Weisheiten leer sind von einer eigenständigen Natur. Eigenständige Natur ist ein Synonym für inhärente Natur oder aus sich selbst heraus entstehend bzw. bestehend. Meint alles das Gleiche, leer von einer eigenständigen Natur. Okay, als erstes haben wir damit das Subjekt, auf das sich unser Beweis bezieht, festgelegt. Ja, das Subjekt sind die drei Weisheiten, die grundlegende Weisheit, die Weisheit des Pfades und die Allwissenheit eines Buddha. So, das ist das Subjekt. Jetzt kommt die Behauptung. Und die Behauptung lautet, die drei Weisheiten existieren nicht wirklich, weil sie nicht wirklich als eines existieren und nicht wirklich als viele. So. Wenn wir jetzt hier nicht sagen würden, wirklich, also wenn ich nur fragen würde, existieren die drei Weisheiten? Wie lautet dann eure Antwort? Existieren die drei Weisheiten? Ja, sehr schön. Danke für das Nicken eurer Köpfe. Genau. Die drei Weisheiten existieren. Auf konventioneller Ebene. So. Denn der nächste Teil ist, existieren die drei Weisheiten als eine oder als viele? Okay, und diese Frage können wir auch beantworten, denn drei Weisheiten existieren als viele, weil wir ja von drei reden. So, können wir jetzt sagen, dass die drei Weisheiten wirklich als viele existieren? Und denkt daran, wenn wir hier wirklich sagen, meinen wir mit eigener Natur, aus sich selbst heraus. Und hier, genau, Ulla schüttelt den Kopf, lautet die Antwort nein. Weil die drei Weisheiten, und jetzt wichtig, nicht unabhängig von der Wahrnehmung einer Person existieren. Oder anders gesagt, weil die drei Weisheiten keine eigene Natur haben, also nicht aus sich selbst heraus existieren, wie der Stift. Ja? Für den Hund ein Kauspielzeug, für mich ein Stift. Kein Hund, keine Silvia im Raum, dann ist dieses Objekt hier weder der Stift noch ein Kauspielzeug. Denn Stift oder Kauspielzeug entstehen im Geist des Wahrnehmenden. Und das heißt, das Objekt existiert also nicht wirklich aus sich selbst heraus. Nichts von aus dieser Richtung, kein Stift aus dieser Richtung, sondern alles aus dieser Richtung. Zurück zur Beweisführung. Wir können uns darauf einigen, dass wenn ein Objekt existiert, existiert es entweder als ein einziges Objekt oder als mehrere Objekte. Ja, also diese Unterscheidung können wir immer machen. Entweder etwas existiert in der Einzahl oder in der Mehrzahl. Sind alle einverstanden? Ja? Also entweder eins oder mehr als eins. Wenn wir jetzt beweisen können, dass ein Objekt nicht aus sich selbst heraus als einzelnes Objekt existiert und auch nicht als mehrere Objekte aus sich selbst heraus existieren kann, dann kann es nicht aus sich selbst heraus existieren. Ich sage nochmal. Wenn wir beweisen können, dass ein Objekt nicht aus sich selbst heraus als einzelnes Objekt existiert und auch nicht als mehrere Objekte aus sich selbst heraus existieren kann, dann kann es nicht aus sich selbst heraus existieren. Ich sage jetzt nochmal das Gleiche mit anderen Worten, mit eigenständiger Natur. Also, wenn wir beweisen können, dass ein Objekt nicht als einzelnes Objekt mit eigenständiger Natur existiert und auch nicht als mehrere Objekte mit eigenständiger Natur, dann kann dieses Objekt nicht aus sich selbst heraus existieren, also nicht wirklich existieren. Damit haben wir schon mal einen Beweis erbracht. Wenn etwas existiert, dann muss es ein Ding oder mehrere Dinge sein. Immer. Und wenn wir einen Beweis dafür haben, dass etwas nicht eigenständig als ein Ding existiert und nicht eigenständig als mehrere Dinge, dann folgt daraus, dass es nicht wirklich existiert. In der Essenz heißt das, etwas existiert nicht wirklich, wenn es nicht als einzelnes Objekt oder als mehrere Objekte wirklich existiert. Es kommt ein kleiner Vorgeschmack auf den Logikkurs Nummer 13. Das ist ein ganz toller Kurs, der viel Spaß macht, wenn man die entsprechende Basis hat. Und nur damit ihr das jetzt schon mal gehört habt, ihr müsst euch das nicht merken. Für eine gute, fundierte buddhistische Beweisführung braucht es diese drei Elemente, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen müssen. Und diese drei Elemente sind das Subjekt, die Behauptung und die Begründung. Und dafür gibt es ein berühmtes Beispiel in den Texten. Das lautet, betrachten wir die Sonne. Die Sonne ist nicht blau, denn sie ist gelb. Also, das Subjekt ist die Sonne. Die Behauptung ist, dass die Sonne nicht blau ist. Und der Beweis dafür ist, dass die Sonne gelb ist. Diese drei Elemente, Subjekt, Behauptung und Begründung, müssen für einen schlüssigen Beweis in drei Beziehungen zueinander stehen. Die erste dieser drei Beziehungen ist, dass die Begründung eine Qualität des Subjekts sein muss. Auf eine Formel gebracht heißt das 1 gleich 3. Also die Sonne ist gelb. Sonne Subjekt Gelb Begründung. 1 gleich 3. Und wenn diese Formel nicht anwendbar ist, dann stimmt der ganze Beweis nicht. Wenn ich sage, die Sonne ist nicht blau, weil sie grün ist, dann ist das zwar eine Begründung, aber keine korrekte Begründung, weil sie falsch ist. Ja, 1 und 3 stimmen nicht überein. Wir brauchen natürlich eine korrekte Begründung. Es muss der Wahrheit entsprechen, dass die Sonne gelb ist. 1 gleich 3. Die Begründung muss eine Qualität des Subjekts sein. Außerdem muss die Person, mit der ich darüber debattiere, das auch wissen. Ja, sie muss wissen, dass die Sonne gelb ist. Für eine Debatte braucht es eine Gemeinsamkeit im Wissen. Wir können diese Debatte so nicht mit einem blinden Höhlenbewohner führen. Es ist erforderlich, dass wir uns mit unseren Argumenten dem Wissen unseres Gegenübers anpassen. Also, es gehört zu 1 gleich 3, dass beide das akzeptieren und unser Gegenüber die bekannten Fakten nur noch nicht auf diese Weise zusammengebracht hat. Nochmal unser Statement. Betrachten wir die Sonne. Die Sonne ist nicht blau, denn sie ist gelb. 1 gleich 3, die Sonne ist gelb. Die zweite Beziehung, die richtig sein muss, ist, wenn etwas gelb ist, dann kann es nicht blau sein. Und die Formel dafür ist, wenn 3, dann 2. Wenn die Sonne gelb ist, dann kann sie nicht blau sein. Gesche Michael sagt, dass wenn man sich an diese Denkweise gewöhnt hat, merkt man, dass man das eigentlich die ganze Zeit macht. Immer wenn wir mit jemandem argumentieren oder versuchen, jemanden von etwas zu überzeugen, geben wir diese Art von Begründung. Und auch die Weise, wie wir denken oder wie unsere Sätze aufgebaut sind, basieren auf dieser Logik. Das ist die Basis für unser Denken. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst und merken es nicht. Und schließlich die dritte Beziehung ist, wenn nicht 2, dann nicht 3. Das ist jetzt ein bisschen holprig in unserem Beispiel, wegen der Verneinung, die dann doppelt wird. Aber die stimmt trotzdem. Wenn etwas nicht blau ist, heißt das, dass es nicht gelb ist. 2 mal Minus ergibt Plus. Deshalb können wir auch sagen, wenn etwas blau ist, dann ist es nicht gelb. Ja? Also wenn nicht 2, auch nicht 3. Und übrigens wird mit dieser Verneinung gerne argumentiert, damit unser Geist sich an diese Denkweise gewöhnen kann. Denn die Leerheit ist ja die Abwesenheit von etwas, nämlich die Abwesenheit von eigenständiger Natur. Und so gewöhnen wir unseren Geist daran, in Abhängigkeiten, in Verneinung zu denken. Okay. Wenn also diese drei Beziehungen in korrekter Weise vorhanden sind und unser Gegenüber mit unserer Beweisführung etwas anfangen kann, dann ist das korrekte buddhistische Logik. Unser Gesprächspartner muss wissen, dass die Sonne gelb ist. Er muss wissen, was blau ist, also er muss die Farbe kennen. Und er muss akzeptieren, dass wenn etwas gelb ist, dann kann es nicht blau sein. Wenn das gegeben ist, dann kann er unsere Begründung nicht verneinen, dann muss er zustimmen. Also er hatte die einzelnen Elemente unserer Beweisführung bereits klar. Ja, aber er oder sie hatte sie nur noch nicht zusammengefügt. Unser Beispiel heute ist ein bisschen komplizierter, weil die Begründung zwei Teile hat. Es existiert nicht wirklich als eines und nicht wirklich als mehrere. Und deshalb das ausführlichere Beispiel mit der Farbe der Sonne. Aber die Struktur ist immer gleich. Wir sagen, wenn es unmöglich ist, dass ein einzelnes Objekt aus sich selbst heraus existiert, dann braucht man sich um mehrere Objekte gar nicht mehr kümmern. Denn woraus bestehen mehrere Objekte? Aus einzelnen Objekten. Richtig? Wenn ein aller unmöglich ist, dann müssen wir nicht beweisen, dass es 100 Alains nicht gibt. Wenn es keinen einen Marsbewohner gibt, muss ich niemandem mehr beweisen, dass es keine Gruppe von Marsbewohnern gibt. Und wenn es keinen lila Elefanten gibt, der vor eurer Nase randaliert, muss ich keine Beweise dafür erbringen, dass es eben keine Gruppe von lila Elefanten gibt, die bei euch randalieren. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt darauf zu beweisen, dass ein einzelnes Objekt nicht wirklich existieren kann. Ihr erinnert euch an die Bedeutung von wirklich, nämlich mit eigener Natur. So, wir sind beim ersten Beweis der Leerheit von einem oder mehreren. Nehmen wir die drei Weisheiten. Grundlegendes Wissen, Wissen des Pfades und das Wissen um alle Dinge, was hier aber eigentlich gar keine große Rolle spielt, ja? Aber das sind nun mal die drei Weisheiten. Die nehmen wir jetzt. Das ist unser Subjekt. Jetzt kommt unsere Behauptung. Sie existieren nicht wirklich, denn sie existieren weder als einzelnes Objekt, das wirklich existiert, noch als mehrere Objekte, die wirklich existieren. Jetzt überprüfen wir mal den ersten Teil unserer Aussage. Das heißt, wir wollen überprüfen, ob die drei Weisheiten als einzelnes Objekt wirklich existieren oder nicht. Also in unserem Beispiel heißt das wie folgt. Nehmen wir die drei Weisheiten. Sie existieren nicht wirklich als ein einzelnes Objekt, weil sie einzelne Bestandteile haben. Jetzt können wir schauen, ob die drei Elemente des Beweises im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Also, die drei Elemente sind Subjekt, Behauptung und Beweis. Die Beziehung der drei Elemente untereinander lautet in Formeln ausgedrückt so 1 gleich 3. Wenn etwas 3 ist, also das ist das, die erste Beziehung, 1 gleich 3. Die zweite Beziehung ist, wenn etwas 3 ist, dann muss es auch 2 sein. Und die dritte Beziehung ist, wenn etwas nicht 2 ist, dann kann es auch nicht 3 sein. Das sind die drei Beziehungen, die richtig sein müssen, damit der Beweis schlüssig ist. 1 gleich 3. Stimmt das bei unserem Beispiel? Also, haben die drei Weisheiten, das ist 1, unser Subjekt, einzelne Bestandteile. Das wäre die Behauptung. Also, gut, ich frage euch jetzt, haben die drei Weisheiten einzelne Bestandteile? Ja, sind ja 3, ne? Ja, die drei Weisheiten haben einzelne Bestandteile. 1 gleich 3. So. Dann, wenn 3, dann 2. Wenn sie einzelne Bestandteile haben, dann können sie nicht wirklich als ein Objekt existieren. Und hier liegt der Schlüssel zu unserem Beweis. Hier kommt eine essentielle Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen wirklich mehreren Objekten und normalen mehreren Objekten? Weil die drei Weisheiten sind ja normal, also in unserer trügerischen Realität mehrere Dinge, halt drei Weisheiten. Ja? Die Behauptung ist also, dass wenn etwas mehrere Bestandteile oder Teile hat, dann kann dieses Objekt keine eigene Natur haben. Nochmal. Wenn ein Objekt aus mehreren Objekten besteht, dann kann es keine eigene Natur haben. Ein Objekt mit mehreren Teilen kann nicht wirklich existieren. Das ist ein wunderbarer Meditationsgegenstand. Einige von euch haben das vielleicht schon gehört. Das ist ein klassisches Argument in der buddhistischen Logik. Wenn Objekte aus Teilen bestehen, können sie nicht im Besitz einer eigenen Natur sein. Sie können nicht aus sich selbst heraus existieren. Besteht ein Objekt aus Teilen, ist es nicht selbstexistent, sondern es ist abhängig von seinen Teilen. Entsteht ein Objekt abhängig von etwas anderem, dann ist es nicht selbstexistierend. Das ist ein Widerspruch. Entweder du bist selbstexistierend aus dir heraus oder du bist abhängig von etwas anderem. Ein Objekt mit mehreren Bestandteilen kann nie aus sich selbst heraus als eines existieren. Das sind sehr klare Argumente, denen wahrscheinlich jeder von uns folgen kann, wenn man sie öfter gehört hat und eine Weile darüber nachdenkt. So. Aber was bedeutet das für uns?
Eine Frage, Silvia.
Ja, Alain.
Und zwar, ist denn das für Geist und Materie selbst? Also, stimmt das für beides?
Sehr gute Frage, Alain, die ich im Laufe dieser Klasse beantworten werde. Ich kann dir schon mal sagen, ja, die Antwort ist ja.
Mhm.
So, also, dennoch möchte ich immer wieder auf diese Frage zurückkommen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für mich, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin?
Also ich habe mir die Frage gestellt,
ja.
Ja, am Anfang hast du ja gesagt, einerseits wollen wir ja uns befreien zum Wohle von uns und für alle Lebewesen. Ja. Und wenn wir das selbst nicht checken, können wir nie aus diesem Rad des Leidens aussteigen, weil wir immer wieder dieselben Probleme erzeugen.
Ja.
Und da habe ich mich auch gefragt, bei all diesen theoretischen Dingen, die du da jetzt erzählt hast, wie soll mir das im Alltag helfen,
ja,
aus dem Rad auszusteigen? Das
genau.
Kapiere ich gerade noch nicht oder sehe,
ja,
ich gerade noch nicht.
Ja. Also, nur diese Erkenntnis von Leerheit und Ursache und Wirkung hilft dir, dich von deinen negativen Tendenzen, uns allen, nur diese Erkenntnis hilft uns von diesen negativen Tendenzen zu befreien. Und es ist super wichtig, dass wir ein festes, logisches Fundament haben in unserem Geist. Weil, ich habe ja auch schon mal angedeutet, dass das Ganze ein etwas längerer Prozess ist. Und im Laufe dieses längeren Prozesses wird es immer wieder Situationen geben, wo wir das vergessen, wo wir so aufgewühlt sind oder so immensen Situationen begegnen, dass uns wirklich nur die Logik hilft, die in unserem Geist fest eingeprägt werden muss. Nur diese Logik, damit wir wirklich in der Lage sind, in einer bestimmten Situation nicht zu reagieren, wie es unser Instinkt verlangt. Ja, nur diese Logik wird uns helfen. Und deshalb wird so viel Wert darauf gelegt, dass wir darüber nachdenken, dass wir wirklich eine Erkenntnis in uns festigen, die eine solide Basis dafür bietet, dass wir auf dem Pfad vorankommen. Lasst uns nochmal mit der Klasse weitermachen. Wir können gerne am Ende nochmal darüber diskutieren. Beziehungsweise es lohnt sich, darüber nachzudenken, was das für uns alle bedeutet, ja, für jeden Einzelnen von uns. Was würde sich verändern, wenn ich das tatsächlich verstehe? Wie würde ich mich verändern, wenn ich das tatsächlich verstehe? Das ist ein sehr, sehr profundes Teaching. Wir hören es immer und immer wieder, ja. Und das ist gut so, denn dadurch werden Samen in unserem Geist gesät, damit wir eines Tages die wahre Natur aller Dinge direkt erkennen können. Diesen ganzen Aufwand von Praxis und Studieren und Meditieren und vielleicht das Six Times Book führen und Yoga, diesen ganzen Aufwand werden wir nur betreiben, wenn wir tatsächlich tief im Innern dieses Wissen verankern. Sonst wird es sehr schwer, wirklich dabei zu bleiben. Und damit diese guten Samen aufgehen können, müssen wir eben ein ethisches Leben führen, ein guter Mensch sein, uns in den Perfections trainieren und so weiter. Das ist die Energie, die dazu führt, dass wir eines Tages die Leerheit direkt wahrnehmen können. Okay, falls ihr einen Stift zur Hand habt, könnt ihr den gerne mal in die Hand nehmen und ihr könnt einmal versuchen, ganz bewusst wahrzunehmen, was ihr eigentlich seht. Also, wir sind uns einig darüber, dass wir einen Stift in der Hand halten. Tatsächlich aber können wir keinen Stift sehen, denn wir können den Stift nicht sehen, wenn wir nicht auf den oberen Teil des Stifts schauen oder auf den unteren Teil oder auf den vorderen Teil oder auf den rechten oberen Teil und so weiter. Ja, unsere Augen bewegen sich. Wir können den Stift nicht sehen, ohne auf Teile des Stifts zu schauen. So funktioniert unser Sehen. Aber während wir auf die Teile des Stifts schauen, ist es unmöglich, den Stift insgesamt zu sehen. Das, was wir denken, was wir tun, ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, auf diese Weise tatsächlich Stift zu sehen. Und nochmal die Frage, was hat das mit uns zu tun? Ja? Warum sollte das eine Rolle spielen in meinem Leben, wie ich ein Objekt sehe? Der Punkt ist, was wir denken, dass wir tun, ist so nicht möglich. Also um den Stift zu sehen, müssen wir auf einzelne Teile schauen. Unser Blick wandert von oben nach unten in diesem Fall. Wir denken, wir sehen Stift. Doch in Wirklichkeit sehen wir Teile, Farben und Formen. Wir sehen Hinweise auf ein Objekt.
Sylvia?
Ja?
Du hattest die Frage gestellt, wie das mit uns zusammenhängt. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja, wir bestehen auch aus mehreren Teilen. Und wenn wir jetzt mal den Mann in der Küche sehen, oder die Frau kommt nach Hause und den Ehemann, das ist halt, es gibt halt mehrere. Also ich komme nach Hause, es passiert etwas. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Umarmung. Aber da kommt etwas anderes, um jetzt sinnvoll zu bleiben, kommt mir etwas entgegen und ich kann jetzt durch die Weisheit sehen, Moment mal, das ist jetzt nicht was Böses, was jetzt auf mich zukommt, sondern es ist nur ein Teil von dem, von ihr, sie als Mensch ist besteht aus mehreren Teilen und das ist jetzt ein Teil, was jetzt rüberschwappt. Deswegen ist diese Person nicht böse insgesamt.
Ja.
Ist nur etwas, was
ja genau
ich sehr gut verursacht habe. Aber immer wenn mir eine Person entgegenkommt, die scheinbar böse oder blöd ist,
ja,
dann kann ich nicht sagen, nein, diese Person ist nicht blöd insgesamt, sondern da ist jetzt gerade ein Teil aufgeploppt, das ist nicht gut, aber insgesamt ist die Person okay oder ja, insgesamt okay, weil sie wird geliebt und wird an anderer Stelle geliebt und hat Freunde und hier und da
Thomas, ja, das stimmt zu einem Großteil, aber lass uns nochmal auf diesen letzten Teil, weil du sprichst davon, dass ein Teil aufploppt. Das ist mir noch ein bisschen zu vage. Wir schauen uns jetzt gleich mal an, was wirklich passiert. Also, wir hatten schon mal darüber gesprochen, am Ende des zweiten Pfades, ja, das ist der Pfad der Vorbereitung, gibt es eine direkte Erfahrung des abhängigen Entstehens. Und da ist man dann in der Lage, direkt zu erkennen, wie dieser Vorgang funktioniert. Das, was das Auge wahrnimmt, sind Farben und Formen. In Thomas' Beispiel von einem schreienden Ehepartner sind es auch noch Geräusche. Ja? Und diese Farben, Formen und Dezibel, die verarbeiten wir zu Hinweisen. Also, wir sehen zum Beispiel nie die hintere Seite eines Objekts. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, sehe ich etwas Dunkles, Gerades, das sich auf einer Seite gabelt. Und auch das ist schon zusammengefügt, weil mein Blick von Seite zu Seite gewandert ist. Dunkel, gerade, an der Seite gegabelt. Ich sehe nicht, dass das ein Ast ist, der seitlich aus dem Baum wächst. Ja? Ich sehe nicht, wie lang der Ast tatsächlich ist. Aber ich nehme diese Hinweise wahr und interpretiere sie als Ast. Ich sehe vor mir etwas Blaues, hier mit Silber, unten spitzer, oben abgerundet. Und daraus macht mein Geist das Bild eines Stifts. Ja? Mit einem Mechanismus, den ich drücken kann. Und dann kommt die Spitze zum Vorschein. Und dann kann ich hoffentlich damit schreiben. Das alles kommt aus meinem Geist und ist nicht das, was ich sehe. Große Künstler wie Picasso und viele Impressionisten haben damit gespielt, ja? Wir sehen Farben und Formen und die fügen sich zu etwas zusammen. Wir alle haben diese innewohnende Tendenz, Farben und Formen zu etwas zusammenzufügen, zum Beispiel zu einem perfekten Stift. Wir denken aber, oder besser gesagt, wir gehen unbewusst und unreflektiert davon aus, dass es da draußen in der Welt das Objekt gibt, also diesen Stift, der unabhängig von meinem Geist existiert. Und das tun wir mit jedem einzelnen Objekt. Mit jeder einzelnen Wahrnehmung unseres Geistes oder unserer Sinne seit unendlichen Zeiten immer der gleiche Fehler, immer die gleiche falsche Wahrnehmung. Wir glauben an eine draußen in der Welt aus sich heraus existierenden Stift oder Thomas oder Trump, ja, oder Computer, was auch immer, ja. Es ist unser Geist, der aus Farben und Formen den Stift macht, den Ast, eine gute Freundin oder einen nöligen Kunden. Und das ist eine sehr tiefe und heilige Wahrheit. Am Ende des Pfades der Vorbereitung können wir diesen Vorgang direkt erkennen und unser Geist und unseren Geist dabei beobachten, wie er ein leuchtendes Bild projiziert. Und das ist die direkte Erkenntnis der trügerischen Wirklichkeit. Wir können dann genau sehen und verstehen, wie unser Geist funktioniert. Wir haben dann noch nicht die Leerheit direkt gesehen. Das kommt im nächsten, Schritt. Und wenn man das wirklich versteht, dann hat das große Auswirkungen auf das eigene Sein. Und übrigens, nach der buddhistischen Lehre funktioniert der Geist jedes fühlenden Wesens auf die gleiche Weise, ja? Also jeder Käfer, jedes Baby und jede Amöbe projiziert bestimmte Wahrnehmungen unbewusst ins Außen. kalt, warm, feucht, angenehm und so weiter. Das ist ein automatischer Vorgang in unserem Geist und das sind die karmischen Samen, die aufgehen. Okay, wir können also sagen, wenn wir Teile eines Objekts sehen, können wir nicht das Ganze sehen. Aber wir denken, wir würden das Ganze sehen. Könnten wir nicht das obere und das untere Ende des Stifts sehen, würden wir nicht Stift wahrnehmen. Aber wenn wir die Bestandteile anschauen, oben, unten, können wir nicht das Ganze sehen. Durch unsere Sehfähigkeit nehmen wir Teile, Farben und Formen wahr. Und unser Geist arrangiert diese Partikel zu einem Objekt, zum Beispiel zu einem Stift. Oder eben, je nach unserem Karma, zu einem Kauspielzeug. So, und das ist der Grund, weshalb es in unserem Beweis heißt, dass etwas, das aus Teilen besteht, nicht wirklich als ein Objekt, also wirklich als ein Objekt existieren kann. So, jetzt nochmal eine wichtige Frage aufgeworfen. Was meint ihr, was diesen Prozess beeinflusst? Was bringt unseren Geist dazu, Stift zu projizieren? Ist das eine Entscheidung? Ist das eine freie Entscheidung, was ich projiziere? Nein, ist es nichts, keine freie Entscheidung. Ja, das ist Karma. Was ich projiziere, ist ein Ergebnis meiner vergangenen Handlungen, meiner karmischen Samen, unabhängig von meinem Wunsch nach Glück. Wenn es eine bewusste, gegenwärtige Entscheidung wäre, was ich projiziere, dann sehe meine Welt anders aus. Mein Abendessen sehe anders aus und wie es meinen Lieben geht und der Brexit und Trump, das sähe alles anders aus. Ja? Ich kann meine Projektion nicht in der Gegenwart beeinflussen und das ist Samsara, das ist das Leid. Okay. Zur Erinnerung, noch einmal unser Beispiel, mit dem wir den ersten Beweis der Leerheit von einem oder mehreren untersuchen. Betrachten wir die drei Weisheiten. Sie existieren nicht wirklich, weil sie nicht wirklich als eines existieren und nicht wirklich als viele existieren. So, jetzt haben wir gerade schon besprochen, dass wenn etwas Teile hat, kann es nicht als ein Objekt aus sich selbst heraus existieren. Denn sobald ich Teile wegnehme, ändert sich das Objekt. Es ist abhängig von seinen Teilen und hat damit keine unabhängige, selbst existierende Natur. Probiert das ruhig mal aus. Schraubt mal einen Stift auseinander und legt die einzelnen Teile weg. Und beobachtet, ab wann könnt ihr sagen, das ist Stift oder das ist nicht mehr Stift. Ja, das Stift ist abhängig von seinem Teil. In der Svatantrika-Schule heißt es jetzt, dass nicht nur der Stift aus Teilen besteht, sondern dass alle Objekte im gesamten Universum aus Teilen bestehen. Alles, was existiert, hat Bestandteile. Also auch die drei Weisheiten, um die es hier geht. So. Alle Dinge haben Teile. Um das zu beweisen, müssen wir uns alle Dinge im Universum noch mehr genauer anschauen. Alle Dinge meint alle existierenden Dinge und alle erfahrbaren Dinge und alle Objekte des Geistes. Und alles, was man als existierend feststellen kann. Also das deckt so ziemlich alles ab, beziehungsweise das deckt alles ab. Ja. Diese alle Dinge kann man auf erster Ebene unterscheiden in veränderliche Dinge und unveränderliche Dinge. Und Ich würde euch sehr empfehlen, dass ihr euch in den, dass ihr euch eure Notizen dazu mal anschaut. Da gibt es nämlich eine kleine Grafik dazu. Und da steht dann alle Dinge und die kann man unterteilen entweder in veränderliche Dinge beziehungsweise in unveränderliche Dinge. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob diese beiden Gruppen, also Veränderliches und Unveränderliches, aus Teilen besteht. Fangen wir an mit den veränderlichen Dingen. Also, wir kennen zwei Arten von veränderlichen Dingen, nämlich materielle Dinge und geistige Dinge aller. Wir wollen also beweisen, dass alle Dinge Teile haben. Deshalb müssen wir beweisen, dass beide Kategorien von Dingen, veränderliche und unveränderliche, Teile haben. Erinnert euch an den Grund. Wir haben festgestellt, dass Dinge, die Teile haben, keine eigene Natur haben. Oder anders gesagt, Dinge, die Teile haben, die abhängig sind von ihren Teilen, sind leer. Wenn wir also feststellen können, dass alle existierenden Dinge Teile haben, dann haben wir auch bewiesen, dass alle Dinge leer sind. Das heißt, dass es nichts in unserem Leben und nichts im gesamten Universum gibt, das nicht durch uns selbst entstanden ist, durch unser eigenes Karma. Das Universum selber, Galaxien, kleinste Atome, alles ist auf die gleiche Weise entstanden und alles ist auf die gleiche Weise leer. Wir haben also alle existierenden Dinge eingeteilt in veränderliche Dinge und unveränderliche Dinge. Die veränderlichen Dinge haben wir unterteilt in materielle und geistige Dinge. Und unterteilen jetzt nochmal die materiellen Dinge in grobe materielle Dinge und subtile materielle Dinge. Also die groben materiellen Dinge lassen sich leicht erklären. Nehmen wir die Hand. Die Hand hat Teile. Zum Beispiel Finger. So. In den Schriften gibt es zwei Erklärungen dazu. Wenn man einen Teil eines groben materiellen Objekts abdeckt und ein anderer Teil noch sichtbar ist, dann muss das Objekt aus Teilen bestehen. Wenn ich von meiner Hand zwei Finger abdecke, bleiben noch drei übrig. Und hätte meine Hand keine Teile und ich würde etwas abdecken, dann wäre nichts mehr sichtbar. So, das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung dazu ist, die finde ich so lustig, wenn ich keine Teile hätte und würde einen Arm bewegen, würde sich automatisch der andere Arm auch bewegen. Genauso wie meine Beine oder Augenbrauen. Ja? Wären das nicht unterschiedliche Teile, könnte ich nie das eine ohne das andere bewegen. Also, das waren die groben materiellen Dinge. Die haben Teile, so weit, so gut. Jetzt kommen wir zu den subtilen materiellen Dingen. Und jetzt reden wir über die kleinsten Teilchen. Ich glaube, das sind heutzutage Elementarteilchen, aus denen Atome bestehen. So, unser Instinkt würde sagen, diese Elementarteilchen haben keine Teile. Aber wie verhalten sie sich zueinander? Wenn wir davon ausgehen, dass alles Materielle aus diesen kleinsten Teilchen besteht, dann gibt es eine Berührung an einer Stelle, beziehungsweise vielleicht sogar an mehreren Stellen? Und ganz klar, an anderen Stellen gibt es keine Berührung. Das heißt, es gibt unterschiedliche Teile. Eine Stelle, wo Berührung stattfindet und eine andere Stelle ohne Berührung. Es gibt eine rechte Seite, eine linke, ein Innen, ein Außen. Das sind die Teile. Und könnten wir diese Unterscheidung nicht machen, Berührung, keine Berührung, wäre alles in einem dicken, fetten Atom verklebt. Doch wie wir wissen, entstehen durch die Gruppierungen der Teile unterschiedliche Objekte. Also es gibt auch kein subtiles, materielles Objekt und sei es noch so klein, das nicht auch Teile hätte. Da wir den Beweis schon für grobe materielle Dinge wie unsere Körperteile erbracht haben, können wir jetzt sagen, alle materiellen Dinge haben Teile. Oder negativ ausgedrückt, um unseren Geist für das Verständnis von Abwesenheit zu trainieren, es gibt kein materielles Objekt im Universum, das nicht Teile hätte. Bewiesen für Elementarteilchen und alles, was daraus gemacht ist. Und wenn ihr auf eure kleine Grafik schaut in den Notizen, dann bleiben uns jetzt noch die geistigen Dinge. Und die geistigen Dinge sind unser Geist und die Funktionen unseres Geistes. Unser grundsätzliches Bewusstsein und Dinge wie Eifersucht, Ärger, Konzentration, Wissen, Liebe, das alles sind Funktionen unseres Geistes. Es gibt zwei Arten von geistigen Dingen, nämlich von Ursachen für geistige Dinge. Also zwei Arten von Ursachen für geistige Dinge. Und das sind zum einen direkte Ursachen und indirekte Ursachen. Die direkte Ursache führt ohne Zwischenschritte zu etwas Folgendem. Ein Beispiel ist die visuelle Wahrnehmung eures Computers, vor dem ihr sitzt, ja? Der Anblick des Computers um 19.57 Uhr und 2 Sekunden und um 19.57 Uhr und 3 Sekunden. Eure Wahrnehmung der Farben und Formen in einem Moment und dann im nächsten Moment. Das nennen wir die direkte Ursache und das direkte Resultat. Das visuelle Bewusstsein um 19.57 Uhr und 2 Sekunden ist die direkte Ursache für die visuelle Wahrnehmung um 19.57 Uhr und 3 Sekunden. Der Computer ist ein Beitrag als Objekt, aber nicht die direkte Ursache. Die direkte Ursache ist der Geist im Moment davor. Das visuelle Bewusstsein im direkten Moment davor. Und das liegt daran, dass die Ursache von etwas die gleiche Beschaffenheit haben muss wie das Resultat. Unser Sehvermögen ist das Sehvermögen, ja, ist geistiger Natur. Und deshalb muss das Resultat auch geistiger Natur sein. Es gibt noch die äußeren Faktoren, die materiell sind, wie der Augapfel, Iris, Pupille, natürlich der Computer und so weiter. Aber die direkte Ursache unseres visuellen Bewusstseins ist das visuelle Bewusstsein im Moment davor. Und wenn man sich jetzt eine horizontale Linie vorstellt, die Zeit symbolisieren soll, dann ist jeder Moment, jede Millisekunde ein Punkt auf dieser Linie. Jeder Punkt symbolisiert einen Moment, in dem ihr Computer visuell wahrnehmt. Wichtig ist, dass der Punkt Nummer 1 die direkte Ursache von Punkt Nummer 2 ist, aber nicht von Punkt Nummer 3, denn hier ist etwas dazwischen. Also zwischen direkter Ursache und direkter Wirkung liegt nichts dazwischen. Im Englischen spricht man davon, dass eine direkte Ursache in ein direktes Resultat flipfloppt, wie ein Schalter, den man umlegt. Ja, der Zustand 1 geht direkt über in Zustand 2. Und der Punkt Nummer 1 ist die indirekte Ursache für Punkt Nummer 3. Indirekt, weil etwas dazwischen liegt. Wir können einzelne Momente genauso betrachten wie die Elementarteilchen. Gäbe es keine einzelnen Momente, also wenn es keine Abgrenzung zwischen einzelnen Momenten gäbe, dann wäre die gesamte Zeit ein einziger großer Moment. Und so funktioniert ja unser Geist nicht. Ja, wir benötigen einzelne Momente, um Zeit zu erfahren. Und diese Momente haben Bestandteile, zum Beispiel der Beginn eines Moments und das Ende eines Moments. Und das brauchen wir, um einzelne Momente abgrenzen zu können und damit Zeit zu erfahren. Und das ist der Beweis dafür, dass geistige Dinge Teile haben. Und damit haben wir von allen existierenden Dingen den gesamten Teil abgedeckt, der den veränderlichen Dingen folgt. Ja, veränderliche Dinge, materielle und geistige veränderliche Dinge und dann grobe materielle und subtile materielle veränderliche Dinge. All diese Dinge haben Teile und sind deshalb leer von eigenständiger Natur. Also, veränderliche Dinge haben Teile und deshalb sind sie leer. Was jetzt übrig bleibt von der Summe aller Dinge, sind die unveränderlichen Dinge. In den Schriften werden drei Arten von unveränderlichen Dingen erwähnt. Also, das erste ist die endgültige Beendigung von etwas. Eine Art dieser endgültigen Beendigung ist das Überwinden aller negativen Gedanken und ihrer karmischen Samen. Also eine Abwesenheit der Negativität. Das ist, wie ihr euch wahrscheinlich erinnern werdet, die Definition von Nirvana. Diese Abwesenheit, die ist unveränderlich. Die Definition dieser Art von Beendigung ist, dass sie endgültig ist. Und endgültig heißt natürlich unveränderlich. Das heißt, diese Qualität ändert sich nicht mehr. Sie wird nicht mehr größer, nicht mehr kleiner, bleibt unverändert. Im Geist eines erleuchteten Wesens gibt es die Beendigung aller negativer Gedanken. Die Beendigung des Erleuchteten besteht also aus einzelnen Beendigungen der 84.000 negativen Gedanken oder Muster. Ja, und das sind die Teile der Beendigung im Geist eines erleuchteten Wesens. So. Eine andere Art von Beendigung erfolgt nach dem dritten Pfad, wenn man die Leerheit direkt gesehen hat. Diese Person hat die Wahrheit der Beendigung, der endgültigen Überwindung erlangt. Eine der vier Wahrheiten eines Aryas. Er hat die Wahrheit der Beendigung erlangt und das macht ihn zu einem Arya und zu einem Objekt der Zuflucht. Ja, und diese Wahrheit der Beendigung, so heißt es, hat zwei Teile. Nämlich die Beendigung des intellektuellen Glaubens an eine eigenständige Natur der Dinge. Denn ja, das hat er ja direkt gesehen in seiner Einsicht in die Leerheit. Er hat direkt die Leerheit aller Dinge gesehen. So, und der andere Teil ist, dass nach dieser direkten Erfahrung er dennoch die Dinge als eigenständig existierend wahrnimmt. Aber er weiß, dass das trügerisch ist. Okay, das waren jetzt Beispiele für die Teile der endgültigen Beendigung. Die Beendigung eines Aryas, da haben wir zwei Beispiele gebracht, und die Beendigung eines Arhats oder Buddhas, da haben wir 85.000 Beispiele gebracht. Wir sind jetzt immer noch bei den drei Beispielen unveränderlicher Dinge. Das erste war die Beendigung. Das zweite ist der leere Raum. Also, was ist leerer Raum? Man kann auch sagen, die Abwesenheit vom Gegenteil von leerem Raum. Also, leerer Raum ist alles um uns herum. Raum bzw. leerer Raum ist vorhanden, auch wenn in diesem Raum etwas steht oder liegt oder ist, ja? Denn tatsächlich ist es so, dass nur durch den leeren Raum wir die Möglichkeit haben, uns mit Materie zu umgeben. Leerer Raum heißt also nicht der Platz, wo nichts ist. Ja, das ist damit nicht gemeint, sondern der leere Raum existiert unabhängig davon, ob ich einen Schreibtisch reinstelle oder nicht. Leerer Raum ist, wo wir uns befinden, wo München, Zürich, Wien oder Hamburg ist, ja, unsere Erde ist, alles. Das ist der leere Raum, der es möglich macht, dass im Prinzip das Materie überhaupt existieren kann. Und dieser leere Raum hat auch Teile. Und das sind die Himmelsrichtungen. Norden, Süden, Westen, Osten. Links, rechts, oben, unten. Wir können einen Stift nie aus dem leeren Raum entfernen. Aber wir können den Stift innerhalb des leeren Raums verschieben. Okay. Und zum Schluss für heute. Ihr Lieben, ihr habt es bald geschafft.
Silvia, ich habe noch kurz eine Frage.
Darf
ich fragen? Und ja, zwar, Geschla sagte auch, oder wenn nichts aus nichts selbst heraus existiert, gibt es ja auch nicht in Medikamenten oder sonst irgendetwas drin, was uns schlussendlich hilft, wie das Ding mit dem Aspirin.
Ja.
Aber wie kann es denn möglich sein, dass es viele Wissenschaftler gibt, die dann, da wird immer nach der Beweisführung gesucht, wie man das beweisen kann, dass das nach so viel Prozent funktioniert. Und wie kann denn das wie kommt denn das zustande, dass man da, dass ja, die ja die Beweisführung auch machen können? Das ja, verstehe ich nicht genau.
Ja, aber Alain, auch eine Aspirin funktioniert nie zu 100%, und das wird jeder Wissenschaftler bestätigen.
Das ist so, absolut.
Das ist so. Und es gibt, wir brauchen dieses in Sansara, wir brauchen dieses, auf diesem Pfad brauchen wir das Außen, die Materie. Wenn wir Kopfschmerzen haben, brauchen wir eine Tablette oder wir müssen einen Spaziergang machen und so weiter. Mhm. Ja, das ist alles Bestandteil dieser trügerischen Realität, in der wir uns befinden und wo wir immer großen Wert darauf legen, dass wir nicht sagen, das würde nicht existieren.
Also es geht nicht darum, um das zu verneinen. Nein. Und quasi nachher in diesem Sinne ein Asketenleben führen.
Nein, aber was wir erreichen wollen im ersten Schritt ist, dass die Aspirin für uns immer funktioniert. Also müssen wir verstehen, warum sie funktioniert. Und das liegt nicht an dem chemischen Bestandteil der Pille, sondern das liegt an den guten Handlungen, die wir anderen gegenüber gemacht haben. Mhm. Wenn wir diese Pille aufladen mit guten Handlungen, dann wird sie für uns funktionieren. Mhm. Und das ist ein Teil, also oder ein Schritt in der Erkenntnis. Mhm. Und dann gibt es weitere Schritte.
Also ist denn das jetzt bei einer Maus, was jetzt die Tests machen zum Beispiel?
Ja.
Ist das da, funktioniert das da gleich? Die hat auch ein Karma, natürlich, weshalb jetzt das bei ihr so funktioniert oder nicht?
Absolut, Alain. Das heißt auch, das hatte ich auch gesagt, diese Projektion von Wahrnehmungen, so eine Projektion von Wahrnehmungen, die funktioniert bei jedem fühlenden Wesen. Genau auf die gleiche Art und Weise. Eine Amöbe, eine Maus, Ulla Bettner.
Darf ich noch eine Frage stellen? Und zwar, ich habe mich irgendwie beschäftigt am Wochenende damit, weshalb oder wie kam es, oder ja, ist natürlich eine doofe Frage, aber wie kam es dazu, dass eigentlich das Leben so dermaßen aus dem Gleichgewicht geraten ist, wie ich oder wie wir das alle da erschaffen haben? Das verstehe ich irgendwie nicht genau. Wenn ja die Ursubstanz Leerheit ist, deshalb haben wir nicht etwas wirklich Schönes kreiert, oder ohne Krieg, ohne Armut und ohne all diese Geschichten.
Wie
kommt denn das überhaupt?
Ja, also das ist die grundlegende Krux des Samsara, ja. Dass wir Dinge erschaffen, ohne zu wissen, wie sie tatsächlich funktionieren. Und aus diesem samsarischen Kreislauf draußen bist du tatsächlich nur als vollkommen erleuchtetes Wesen. So, und das heißt aber, dass wir seit unendlichen Zeiten Unendliches schon erschaffen haben. Die schönsten Planeten und Welten, und wir alle waren schon alles. Dass wir in so einer Welt leben, sondern wir haben auch viele, viele andere Welten durchlaufen und Stadien und Existenzformen, von denen wir jetzt überhaupt keine Vorstellung mehr haben. Wunderschöne, es gibt Zeitspannen, wo das Leben 80.000 Jahre lang ist.
Aber eine Frage, ist denn die Erleuchtung schlussendlich eine Einheit, oder sind das auch wieder viele einzelne Teilchen? Ist denn das dann die Einheit, die Erleuchtung?
Also, pass auf, das Bewusstsein eines, der Bewusstseinsstrom eines erleuchteten Wesens ist ist ein Strom, ja, eine Abfolge von verschiedenen Momenten, so wie unser Bewusstsein auch. Nur sind alle negativen Elemente aus diesem Geiststrom für immer entfernt. Das ist diese Beendigung. So, und was ich nur sagen wollte, ist, dieser Kreislauf, dieser unendliche Kreislauf, wo wir alles schon erschaffen haben und alles schon gewesen sind, ja, da haben wir eines noch nicht geschafft, nämlich diese Erleuchtung zu erlangen. Das haben wir noch nicht geschafft. Und deswegen wird dieses Leben so gefeiert, weil das die richtige Mischung ist, aus einerseits einem bestimmten Druck, einem bestimmten Leidensdruck, ja, dieses Leid beenden, und andererseits aber die richtigen Komponenten hat, dass wir den Dharma verstehen können, dass wir Lehrern begegnen können und so weiter, um uns tatsächlich da weiter auf dem Weg zu machen. Weiter. Wir alle sind keine Anfänger, ganz sicherlich nicht. Okay, also lasst uns sehr gerne. Lasst uns nochmal über das dritte Beispiel der unveränderlichen Dinge sprechen, nämlich, also das war die Beendigung, es war der leere Raum, und jetzt kommen wir zur Leerheit. Das sind die drei Beispiele unveränderlicher Dinge aus den Schriften. Also, jedes Objekt hat seine eigene Leerheit. Die Leerheit ist eine Qualität, die jedem Ding innewohnt. Jeden Stuhl, Tisch, Kaninchen, Hund, Katze, Maus, Stift. Ja? Diese Qualität, die ändert sich nicht, sondern sie entsteht, sobald ein Objekt entsteht, und die vergeht, sobald das Objekt vergangen ist. Ist die Kerze abgebrannt, gibt es auch keine Leerheit der Kerze mehr. Denn die Leerheit ist eine Qualität eines bestimmten Objekts. Die Leerheit entsteht und vergeht mit der Existenz des Objekts. Nun haben wir schon gesagt, ja, dass jedes Objekt seine eigene Leerheit hat. Und das ist immer die gleiche Leerheit, die Abwesenheit von eigener Natur. Und das sind die Teile der Leerheit. Ja, die Leerheit von jedem einzelnen Objekt sind die Teile der Leerheit. Und damit haben wir auch die Beweisführung abgeschlossen für die unveränderlichen Dinge. Sie haben Teile und deshalb sind sie leer. Also sie sind abhängig von ihren Teilen und deshalb sind sie leer. Also, wir haben damit den ersten Teil unserer Begründung bewiesen. Alle Objekte haben Teile und deshalb können sie nicht als eines existieren, weil unsere Behauptung war ja, die drei Weisheiten existieren nicht wirklich, weil sie nicht wirklich als eines existieren und nicht wirklich als viele. Und wir haben weitergehend bewiesen, dass alle Objekte nicht wirklich existieren, weil sie nicht wirklich als eines existieren, sondern Teile haben. Demnach ist alles, was existiert, leer. Was für ein schönes Schlusswort. Okay.
Silvia, darf ich eine Frage stellen?
Klar.
Wie ist denn die Leerheit von Dharma? Also diese Teachings, nach was du packst, die sind leer. Das heißt, sie haben keine eigene Natur.
Ja.
Aber sie sind immer da. Also sie existieren halt immer in die Leerheit, oder nicht? Ich verstehe das nicht. Also diese Teachings sind leer.
Sie sind leer, sie sind abhängig von dem Wahrnehmenden. Schau mal, für dich, Luisa, bedeuten die Teachings der Dharma etwas ganz anderes als zum Beispiel für den Pfarrer um die Ecke. Deshalb, das heißt, die Teachings sind leer von eigener Existenz. Ja, sie sind abhängig vom Wahrnehmenden in diesem Fall.
Aber das ist die Bedeutung der Teachings. Also wie ist die Teaching, dass diese Teachings für mich nehme, aber die Texte oder den Inhalt ist gleich für alle. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber da müsstest du noch mal drüber nachdenken, weil diese Aussage so nicht stimmt. Ist nicht gleich für alle. Genauso wie der Stift. Könntest du genauso sagen, der Stift ist gleich für alle. Und das stimmt nicht. Für einen Hund ist das kein Stift. Aber für einen Hund sind auch die Teachings der Dharma kein Dharma. Genauso leer. Leer von eigener Existenz. Es ist immer abhängig von den Betrachtenden.
Aber dann, wie kannst du vertrauen, dass was die Teachings sagen, stimmen? Weil wenn es abhängig von mir ist, dann kann ich auch sagen, wie kann ich vertrauen, dass es stimmt? Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Und das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Natürlich. Und das sind viele, viele Fragen, die dadurch aufgeworfen werden. Natürlich. Auch der Lehrer ist leer. Der Lehrer kommt von hier. Jetzt, wenn ich einen guten Lehrer habe, habe ich Glück. wenn ich mich an meinem Lehrer reibe und abarbeiten muss, dann muss ich an meinem Karma arbeiten.
Eine Frage noch dazu. Gibt es denn dann Fall, existiert dann der Tod auch nicht?
Bitte vergesst nicht, dass wir immer unterscheiden zwischen konventioneller Wahrheit und der tatsächlichen Wahrheit. So, das Geisteskontinuum geht weiter. Aber das Karma für die Person Silvia wird irgendwann zu Ende sein. Vergesst nicht, wenn wir sagen, das existiert nicht, dann müssen wir immer im Geist dazufügen, existiert nicht mit eigener Natur, unabhängig von Teilen, von Wahrnehmungen und so weiter. Das heißt nicht, dass es nicht existiert. Und ich sage hier nicht, dass der Tod nicht existiert. Ein Beispiel, das ich gerne bringe, dass das so verdeutlicht. Der LKW auf der Straße hier, der ist leer. Der existiert nicht wirklich. Und trotzdem überfährt er mich. Hard stuff, huh? Und Alain, zum Thema Tod, ne? Da gibt es natürlich immer noch da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, ja? Dieser Körper wird sterben, aber wenn wir Nirvana erreichen oder die Erleuchtung erreichen, dann werden wir auch bewusst diesem Geisteskontinuum folgen können. Wenn wir das nicht erreichen, dann werden wir in einem anderen Leben wiedergeboren und fangen wieder von vorne an. Das ist für mich die schlimmste aller Vorstellungen, dass man wieder bei Null beginnen muss, oder? Ja, ehrlich.
Darf ich noch eine kleine Frage stellen?
Ja, bitte.
Zu dieser Einführung, also das Erste, was du gesagt hast, dass man nicht alle diese Aufwand treiben würde, wenn man das nicht richtig verinnerlicht hat.
Ja.
Aus deiner Erfahrung, weil man kann das auch intellektuell verstehen oder vielleicht sagen, ja, das klingt sinnvoll, aber wie hast du dann diesen Schritt gemacht? Also,
naja, Luisa, wenn ich sage, wenn ich irgendwann tatsächlich verstehe, dass jedes Wort, das ich sage und jede Handlung, die ich begehe, wenn ich das wirklich verstehe, was die Folgen sind, dass ich damit meine Welt erschaffe, meine Zukunft erschaffe, meine Beziehungen erschaffe, dann kann ich doch gar nicht anders, als mich in ethischem und guten moralischen Verhalten zu üben. Ich will doch, guck mal, ich bin auch Mutter, du bist auch Mutter.
Ja, genau.
Und wenn wir wissen, dass wir tatsächlich unseren Lieben nur helfen können, wenn wir auf diesem Pfad voranschreiten, dann kann das gar nicht stehen bleiben in so einer Erkenntnis, in so einer intellektuellen Erkenntnis. Sondern das und deswegen diese Teachings, ja, und deswegen die analytischen Meditationen und deswegen diese tausend und abertausend Wiederholungen, damit das so richtig eindringt in uns und unser Sein durchdringt, damit wir irgendwann tatsächlich es schaffen, auch in ganz herausfordernden Situationen die richtigen Samen zu sehen. Das ist Karmic Management, ja, dann ist das eine gute Gelegenheit, um positive Samen zu säen, anstatt ein Problem, von dem wir überwältigt werden. Also ich meine, in der Theorie, ja. Ute, glaube ich, meldet sich, ne?
Ja, ich komme mal ganz, ganz profan. Erstmal vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Teaching. Ich komme auf was ganz Profanes zurück, nämlich die Hausaufgaben. Ich versuche nämlich jetzt wirklich, mich im Auswendiglernen. Und deswegen schaue ich dann immer, was soll ich denn jetzt auswendig lernen? Lerne den Beweis auswendig, der belegt, dass die drei Erkenntnisse nicht wirklich als eins existieren. Da wollte ich nur sicher gehen. Das ist der zweite Absatz auf.
Der zweite Absatz, das war, also die Absätze weiß ich jetzt nicht, aber da würde ich dir, das ist ja ein Teil der Hausaufgaben, da würde ich dir raten, schau einmal in diesen Antwortschlüssel und lese dann genau diese, lerne das auswendig. Ist das hilfreich, Ute?
Also ich würde jetzt mal das so übersetzen, dass es der zweite Absatz einfach ist. Da steht direkt Beweis der Leerheit von einem oder vielen. Und das sind jetzt so drei Sätze. Da kann ich mir vorstellen, dass wir das auswendig lernen.
Und der zweite Absatz, wo eigentlich? Wovon redest du?
Von den Notizen.
Von den Notizen, okay.
Immer von den Notizen.
Okay, alles klar. Also ich müsste jetzt in die Notizen schauen und ich schreibe mir das auf. Ich schaue dann danach, ob das der zweite Absatz ist.
Ach, prima.
Sollte das nicht der zweite Absatz sein, würde ich mich melden bei euch allen.
Oh, danke. Gerettet.
Es gibt übrigens noch eine Sache, die ich nochmal sagen wollte. Luisa hatte diese Frage auch aufgeworfen. Und zwar, also diese Frage, was soll das heißen, dass uns auf dem Pfad auch erstmal große Herausforderungen begegnen? Weil eigentlich wollen wir ja praktizieren, damit alles besser wird. Ne? War das so zusammengefasst, Luisa? Hast du diese Frage mal so gestellt ungefähr?
Die ich jetzt gerade gestellt habe? Oder
was nee, die schon vor ein paar Klassen. Hast du mal diese Frage gestellt, wieso, wie kann das sein, wenn man praktiziert, dass dann plötzlich...
Dass es schlimmer wird, ja.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil das sind die Sachen, die uns begegnen werden, diese Situationen, die uns begegnen werden. Und wenn man die Leerheit nicht versteht, ja, dann kann uns das entmutigen. Und wenn man auch folgende Sachen nicht versteht. Also das eine ist, wir brauchen Herausforderungen. Ja, um tatsächlich Fortschritte machen zu können, brauchen wir Herausforderungen. Es gibt ja diese Geschichte von einem Praktizierenden, der war 2 Jahre in einem Retreat in der Höhle, um den Ärger zu überwinden. Und dann kommt er nach 2 Jahren Praxis raus und sagt, yay, ich habe den Ärger überwunden, ja, ich bin jetzt frei, eine Beendigung. Und dann geht er weiter aus der Retreat-Area und stößt sich den Kopf an einen Ast und wird total sauer. Also, wir brauchen diese Reibungen, ja, um auch zu sehen, ob wir tatsächlich Fortschritt gemacht haben. Und wir brauchen diese Herausforderungen, um sie überwinden zu können. Dann, das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung teilen kann und was auch, also da habe ich auch mit Gisela drüber gesprochen, da das findet man auch in den Schriften und so weiter. Wenn wir vor einem ernsthaften Fortschritt stehen, ja, dann gehen einfach negative Samen auf in dieser Zeit. Kurz bevor wir tatsächlich einen großen Fortschritt machen auf dem spirituellen Pfad, dann wird es eine Bereinigung geben. Ohne Bereinigung gibt es keinen Fortschritt, ja. Und wenn es ganz schwierig wird, dann können wir sicher sein, ja, dass wir eben vor so einem größeren Sprung stehen. Und dann drittens ist es auch so, dass es tatsächlich eine Spirale ist, die nach oben führt. Das ist eine Aufwärtsspirale, dieser Pfad. Und unabhängig von 1 und 2, was ich eben erwähnt habe, ist es so, dass das Leben schöner wird, viel schöner, die Beziehungen schöner werden und uns die Dinge zur Verfügung stehen in einer Leichtigkeit, wenn wir sie brauchen. Und wir fühlen uns friedlicher, unser Geist wird immer glücklicher und unser Leben wird immer erfüllter. Sieht es so aus, wie ich mir das vor 20 Jahren ungefähr vorgestellt habe? Nee, es sieht anders aus. Aber das Gefühl, diese Erkenntnis, die ist da. So. Gut, ihr Lieben, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, wir beenden die Klasse mit dem Gebet und Gisela.
Sangye Shindu Mitte Kumari Yoko Nanda Shiva Shivash Idam Radhanatha Kandiya Sanya Gewadi Gewakru Sanam yeshe sasamshi Sanam yeshe lejom Dabha